Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zur zweiten Folge des Hypertrophy Podcast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf und ich freue mich extrem, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt und jetzt bei der ersten Folge mit wirklichem Content, sag ich mal, dabei seid. Die erste Folge war ja so eine Einführungsfolge, ne, wo ich ein bisschen was zu mir erzählt habe, meinem bisherigen Werdegang und zu meiner sportlichen Laufbahn soweit. Und falls ihr die Episode noch nicht gesehen habt und ihr überhaupt keinen Plan habt, wer ich bin, dann zieht ihr euch vielleicht nochmal rein, damit ihr so ein bisschen Kontext bekommt. Und heute soll es dann wirklich darum gehen, euch einen Mehrwert zu vermitteln, also hier Leuten weiterzuhelfen. Und dazu machen wir heute ein Solo-Q&A. Ihr habt mir eure Fragen per Instagram zukommen lassen. Also nicht unbedingt per Instagram, aber ich habe es bei Instagram announced und habe mir dann Fragen über ein Google-Formular eingeholt. Das werde ich auch unten in die Shownotes packen. Also wenn ihr Fragen, Vorschläge, Themenwünsche oder auch Feedback habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Einfach das Formular ausfüllen, dann schaue ich mir das an und schaue, wie ich das in Zukunft hier in dem Podcast unterbringen kann. Und ich sag mal, diese Solo-Q&A-Folgen, die werde ich sowieso relativ regelmäßig machen. Also Fragen könnt ihr immer weiter reinschicken, das ist gar kein Problem. Und haben mich ein paar Fragen per Insta DM Direct Message erreicht und ich habe mir welche über den Story Sticker eingeholt. Also schaut einfach mal in meine Instagram Story, da werde ich dann regelmäßig dazu aufrufen, dass ihr mir Fragen schicken könnt, so dass ich sie ja dann hier in diesem Format beantworten darf. Finde ich mega cool, freue mich auf die erst diese Episode. Und versucht die Fragen bestmöglich zu beantworten. Zu mir, ich komme jetzt, Ende letzter Woche aus London wiedergekommen. Also zum Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehmen werde. Ich bin mir noch nicht sicher, wann die Folge rauskommen wird, aber ich gehe davon aus, dass sie ja in 2 Wochen sonntags rauskommen wird. Ich denke, ich plane jede Woche immer Sonntag eine Episode zu releasen. Und heute ist Mittwoch. Das heißt, diese Woche Sonntag kommt dann ja die Folge, die ich bereits letzte Woche aufgenommen habe, raus und diese dann in der Woche darauf. Und warum war ich in London? Ich war beim Revive Stronger Seminar mit Cliff Wilson, einer der Top Bodybuilding Coaches, hat glaube ich schon über 110 Leuten zu einer Pro-Card verholfen und ist einfach wirklich einer der Top Coaches mit extrem viel Wettkampf-Prep-Erfahrung. Das war echt ein cooler Talk von ihm, war auch mal echt nochmal was anderes als so die bisherigen Seminare, die ich da besucht habe, da er einfach wirklich viel aus Erfahrung sprechen kann. Also das war wirklich unglaublich, wie er das Ganze so angeht, denn er konnte teilweise bei seinen Athleten, weiß nicht, die Peaking-Strategie anhand der Struktur der Haut und so erkennen, das war total crazy. Also er meinte halt, er hätte jetzt im Laufe der Jahre einfach schon so ein Gespür dafür gekriegt, worauf bestimmte Leute gut ansprechen, einfach nur, wenn er sich deren Look und ja, deren Beschaffenheit der Haut zum Beispiel anguckt. Das war total interessant und war auf jeden Fall ein cooles Seminar, ich konnte einiges mitnehmen und auch mich danach nochmal mit Cliff unterhalten, ein bisschen über meine eigene Contest Prep quatschen, die ja vermutlich jetzt genau in einem Jahr 2020 ansteht. Also jetzt, nächstes Wochenende, nächstes Wochenende ist dann auch die GNBF in Siegen, der Wettkampf, wo ich letztes Jahr auch gestartet bin. Dieses Mal bin ich natürlich dann nur als Zuschauer da, aber übernächstes Jahr werde ich dann dort starten und da habe ich dann auch so ein paar Fragen an ihn gehabt und er ist ein mega cooler Typ. Und kann ich jedem nur empfehlen, der sich da in der Hinsicht weiterbilden will, mal so ein Seminar zu besuchen. Ist zwar relativ teuer und mit einigen an Kosten verbunden, aber ja, wenn du zum Beispiel auch Online-Coach bist oder Ambitionen hast, dich in dem Feld, sag ich mal, weiterzubilden, dann sind Seminare immer eine ziemlich coole Sache, um auch einfach mit den Leuten zu connecten und einfach auch zu sehen, wie Experten in dem Feld vortragen, argumentieren. Das ist ganz interessant. Ja, ansonsten zu mir, Offseason läuft soweit. Bin aktuell weiter in dem Aufbau. Langsam wird es ja ziemlich schwer, wirklich konstant Gewicht zuzulegen. Bin, ja, sag ich mal, so am oberen Ende meines Settling Points und habe diese Offseason tatsächlich noch kein neues Höchstgewicht erreicht als im Vergleich zu meiner letzten Offseason. Aber ich denke trotzdem, dass da gut was gegangen ist. Also ich habe Muskeln aufgebaut und bin leaner als letzte Offseason. Werde jetzt aber gucken, dass ich die nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal ein bisschen, ja, das Gewicht nach vorne pushe und ja, nochmal einiges an Gains raushole, aber aktuell läuft soweit alles ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit der ersten Frage. Zu den ersten Fragen habe ich keine Namen, da ja, ich in dem Google-Formular erst kurz nachdem ich es veröffentlicht habe, gemerkt habe, dass ich ja noch ein Feld eintragen muss, wo die Leute ihre Namen eintragen können. Das heißt, ja, die Frage ist jetzt ohne Namen, aber unbekannter. Ich danke dir für deine Frage und ja, die lautet: Wie flexibel betrachtest du die Verteilung von Fats und Carbs, in Klammern Protein und Calories, konstant? Ja, coole Frage und ich würde grundsätzlich sagen, dass du mit Protein und Kalorien schon extrem viel richtig machst. Also wenn du die beiden Parameter triffst, dann bist du schon auf einem extrem guten Weg und wirst einfach einen Großteil der Gains schon abholen. Also schau auf jeden Fall, ne, dass dein Protein jeden Tag safe ist, dass du da auf deinen Bedarf kommst, also deinen Bedarf abdeckst und ja, im Idealfall im Kalorienüberschuss bist, ne, sofern du natürlich Muskulatur aufbauen willst in der Diät, in Defizit, das ist klar. Von daher, ja, sag ich mal, woher dann, woher wir unsere Energie beziehen, ist dann, sag ich mal, eher zweitrangig. Also wie groß dann der Unterschied zwischen Carbs und Fett ist, ist dann nicht mehr so signifikant, sofern natürlich Protein und Kalorien stimmen. Aber das heißt nicht, dass es da nicht kleine Unterschiede gibt. Und ja, je nachdem, was dein Ziel ist, ob du wirklich das Allerbeste aus dir herausholen willst und wirklich kein Blatt umgedreht lassen willst, kein Stein umgedreht. Scheiße, ne. Du weißt, was ich meine. Also wenn du wirklich ja alles aus der Ernährung rausholen willst, dann könnte es definitiv Sinn machen, auch darauf zu achten, wie du das Verhältnis zwischen Carbs und Fats gestaltest. Denn auch ja, diese kleinen Unterschiede können sich über die Jahre addieren und ja, signifikanten Unterschied machen. Von daher, ja, wenn du wirklich das Allerbeste aus deiner Physik rausholen willst, dann passt jetzt gut auf. Denn ich würde dir dann einen High-Carb-Low-Fat-Approach empfehlen. Das hat mehrere Gründe. Also, einmal können wir durch mehr Carbs von einer besseren Trainingsperformance profitieren. Also, ja, bei unserem Sport ist einfach der präferierte Makronährstoff, um Performance zu verbessern, Kohlenhydrate. Also unser Körper wird diese besser verwerten oder besser nutzen können als Fett. Und ja, das hängt mit mehreren Mechanismen zusammen. Einmal natürlich unsere Glykogenspeicher, die werden durch Carbs gefüllt. Und ja, wenn wir einfach einen Großteil unserer Kalorien aus Carbs konsumieren, dann können wir gewährleisten, dass unsere Glykogenspeicher wirklich immer voll sind und wir dementsprechend auch bestmöglich performen. Ansonsten wirst du durch mehr Carbs auch vermutlich einen besseren Pump bekommen. Und ja, Pump scheint tatsächlich auch Muskelwachstum indizieren zu können. Dies geschieht durch Swell-Selling, also dadurch, dass die Zellen, sag ich mal, anschwellen, ne? Das ist letztendlich der Pump. Und ja, es gibt da ein paar Daten zu, dass auch ja dieses Swell-Selling zu Hypertrophie führen kann. Also das ist ein weiterer Punkt, weshalb ja, Carbs sehr vorteilhaft sein können. Ansonsten haben wir durch Carbs eine Insulinausschüttung. Und das ist im Kontext von Muskelaufbau definitiv was Gutes, denn ja, Insulin ist ein anaboles Hormon. Damit werden wir die anabolen Prozesse im Körper ja, erhöhen, verstärken und haben auch, und Carbs haben auch gleichzeitig eine antikatabole Wirkung. Musst dir das so vorstellen: Wir haben immer aufbauende und abbauende Prozesse den ganzen Tag über. Also unser Körper baut nicht immer nur Muskeln auf oder nur Muskeln ab, sondern es passiert praktisch immer gleichzeitig. Also ein paar Zeitraum über den Tag baut der Körper Muskeln auf, dann baut er immer wieder ein bisschen ab und letztendlich ist die Nettobilanz entscheidend, ja, wie hoch das Potenzial für Muskelaufbau letztendlich ist. Also dementsprechend wollen wir natürlich die Anabolen, also die aufbauenden Prozesse, maximieren und die Katabolen Prozesse, die abbauenden Prozesse, minimieren. Und da helfen Carbs immens. Deswegen, ja, verteilt über den Tag Carbs zu sich zu führen und ja, dementsprechend auch immer Insulin auszuschütten, scheint auf jeden Fall vorteilhaft in Bezug auf Muskelaufbau. Ansonsten haben wir im Aufbau eventuell auch weniger Fettzunahme, denn ja, wenn wir in einem Kalorienüberschuss sind, ne, werden wir ja per Definition Fett zulegen. Aber es scheint halt, als wäre die Umwandlung von überschüssigem Nahrungsfett, die Umwandlung von überschüssigem Nahrungsfett in Körperfett etwas effizienter als die Umwandlung von Carbs in Körperfett. Ne, deswegen eventuell, wenn du ja die Fette ein bisschen geringer hältst und mehr Carbs konsumierst innerhalb eines Kalorienüberschusses, könnte es sein, dass du vielleicht etwas weniger Fett zunimmst. Also das wären hier so die 5 Vorteile, die für einen High-Carb-Low-Fat-Approach definitiv sprechen könnten. Gibt natürlich aber auch ein paar Nachteile und die sind auch nicht zu vernachlässigen. Denn ja, ich denke, du kannst es dir vorstellen, bei einem High-Carb-Low-Fat-Approach wird die Lebensmittelauswahl einfach ziemlich gering. Also ich weiß nicht, ich bin an so einem Punkt so, wenn ich den Großteil meiner Kalorien mit Carbs fülle, dann müsste ich so 500, 600 Gramm Carbs jeden Tag essen, um ja auch auf meinen Kalorienwert zu kommen. Und ja, ich sag mal, die Lebensmittelauswahl ist da einfach ziemlich gering. Die Sachen, die du essen kannst, ne, kann man eigentlich fast an der Hand abzählen. Also Reis, Nudeln, vielleicht Haferflocken, Cereals, und ja, weiß nicht, so Low-Fat-Süßigkeiten, also so Gummibärchen oder so, ist jetzt nicht so geil. Und natürlich ja leane Protein-Sources, also Proteinquellen mit wenig Fett. Und ja, ist jetzt, denke ich, nicht so der geilste Weg zu leben. Muss dann einfach ja dich stark restriktieren, um das wirklich immer einhalten zu können. Burger essen, Pizza, ja, in einem High-Carb-Low-Fat-Approach eigentlich nicht machbar. Und ja, ich sag mal, ne, wir wollen natürlich auch leben. Deswegen, ja, musst du da natürlich gucken, ob die Trade-offs es dir wert sind. Und ja, noch ein weiterer, eventuell ein weiterer Nachteil. Es ist definitiv schwieriger, auf seine Kalorien zu kommen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du schon mal so vor einer Bowl mit 300 Gramm Reis saßt und die dann verspeisen musstest. Also, das dauert deutlich länger, als wenn du halt, ja, sag ich mal, ein Gericht mit etwas mehr Fett zu dir führst. Schmeckt in der Regel auch leckerer, wenn du halt noch Fett als Geschmacksträger mit dabei hast. Also Essen ist definitiv härter. Und ja, diese Nachteile sind definitiv nicht zu unterschätzen. Also wenn du wirklich versuchst, ja, möglichst viele Carbs bei möglichst wenig Fett zu konsumieren, dann wirst du auch schnell, sag ich mal, so fett-hungry. Also du wirst so fetthaltige Lebensmittel einfach craven und ja, es ist eine ziemlich harte Sache. Also ich persönlich kann ja einfach mal erklären, wie ich es aktuell so mache. Also ich verfolge natürlich ja den gleichen Ansatz, ne, da ich natürlich für mich auch einfach das Beste, sag ich mal, herausholen möchte und sehe auch die Rationals dahinter. Aber ja, wie gesagt, ne, die Nachteile sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen und ja, ich bin auch, sag ich mal, so eher ein Lebemann, ne, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe oder Jungs vorbeikommen und wir grillen oder wir gehen rüber zum Supermarkt und kaufen uns Snacks für den Abend ein oder so, dann bin ich da auch absolut gewillt, ja, Trade-offs in Anführungszeichen einzugehen. Also da dann auch mein Verhältnis zwischen Carbs und Fats so ein bisschen zu variieren. An den Tagen, wo ich ja einfach nicht vor mich hinlebe, aber trainiere, arbeite und ja, sonst nichts Großes mache, also keine sozialen Events habe, da versuche ich definitiv einfach einen Großteil meiner Kalorien aus Carbs zu beziehen. Sieht dann so aus morgens, jetzt aktuell kann ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich das aktuell so mache. Morgens werden vor dem Training Cereals gefrühstückt, nach dem Training, weiß ich nicht, auch Cereals, keine Ahnung. Alle mit ja relativ wenig Fett, so circa ja 1 bis 5 Gramm auf 100. Und ja, normalerweise abends esse ich dann immer noch eine riesige Reisbowl, also 200 Gramm Reis mit ja entweder Rindertatar, wenn ich auf der Arbeit bin, nehme ich manchmal Thunfisch mit, so echt räudig, aber ja, dazu noch ein bisschen Brokkoli und eine Soße. Und da bin ich dann meistens immer, ja, relativ low-fat unterwegs. Bin dann meistens so unter, so bei, ja, 50 Gramm oder so. Entspricht bei mir jetzt, ja, ungefähr 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Circa. Ja, und das, so fahre ich, sag ich mal, meine Tage, an denen ich keine sozialen Events habe. Ne, wenn ich dann natürlich mit meiner Freundin essen gehe oder ne, mit meinen Freunden abhänge, dann, ja, konsumiere ich auch gerne mal mehr Fats. Und so bin ich, sag ich mal, denke ich, am Ende der Woche, also im Wochenschnitt, immer noch relativ low-fat unterwegs. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt hier die beste Herangehensweise ist, aber ne, wollte einfach nochmal ein bisschen erzählen, so wie ich das mache. Und meine konkrete Empfehlung, also wenn du Anfänger bist und ja, noch sage ich mal eher zu Beginn deiner Trainingskarriere stehst, dann ja, sind die Vorteile für dich eher zu vernachlässigen. Also ich sag mal, du wirst leicht Erfolge erzielen im Training und solange du deinen Proteinbedarf hittest und deine Kalorien in Check hast, also im Idealfall im Überschuss bist, dann wird der Vorteil von High Carb, Low Fat wirklich marginal sein. Und ich denke, da sind die Kontraargumente ja einfach überwiegend. Also du wirst vermutlich einfach extrem an Lebenslust verlieren und das ist vor allen Dingen zu Beginn deiner Trainingskarriere alles andere als förderlich. Ne, wir wollen einfach schauen, dass du langfristig im Sport drin bleibst und dich dann da so stark einzuschränken, ja, halte ich eher für unnötig, vor allen Dingen, da die Erfolge wirklich sehr marginal sind. Für Advanced Leute, also Fortgeschrittene, die kein Problem haben, auf ihre Kalorien zu kommen, dann ja, könnte es auf jeden Fall Sinn machen, euer Nahrungsfett auf das Minimum zu reduzieren. Also mit dem Minimum meine ich so dieser minimale Wert, bei dem eure Hormonproduktion noch in Check ist, würde ich ungefähr so bei 0,6 Gramm pro Kilogramm definieren. Ja, alles darunter wird von der Lebensmittelauswahl noch ekelhafter. Also ja, ein bisschen nahezu unmöglich. Also das ist auch irgendwann gar nicht mehr machbar, so wenig Fats bei so vielen Carbs zu konsumieren. Also je nachdem, wie hoch euer Kalorienverbrauch ist, ist das eine Sache der Unmöglichkeit. Also ja, 0,6 Gramm pro Kilogramm sollte eigentlich für die meisten ganz gut funktionieren und da solltet ihr auch keine negativen Konsequenzen bezüglich der Hormonproduktion erwarten. Und ja, schaut auch auf jeden Fall, wie eure Libido reagiert. Ich habe anekdotisch von vielen gehört, dass ab einem gewissen Fettlevel, ja, so die Libido ein bisschen zurückgeht, also dass der Sexdrive sich reduziert, also schaut da dann auch individuell, wie das passt und ja, könnt dann dementsprechend die restlichen Kalorien in Carbs investieren und damit solltet ihr ziemlich gut fahren und die ja bereits vorher genannten Vorteile auf jeden Fall abholen. Ansonsten halte ich das ganze Konzept in der Diät nochmal zunehmend wichtiger als im Aufbau. Ja, in der Diät wird zum Beispiel Glykogen einfach zu einem ziemlich limitierten Faktor und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, die Carbs nochmal so ein bisschen mehr zu priorisieren, einfach um Trainingsperformance aufrechterhalten zu können und dementsprechend die Chance für Muskelverlust auch weiter zu verringern. Also in der tiefsten Offseason werdet ihr sowieso immer voll mit Glykogen sein. Ihr werdet nie an den Punkt kommen, wo eure Glykogenspeicher wirklich ja leer sind vermutlich. Und ja, werdet sowieso, sag ich mal, in einem sehr anabolen Zustand den ganzen Tag über sein in der Diät, ändert sich das natürlich. Von daher, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, in der Diät dann auch nochmal verstärkt den Fokus vielleicht auf Carbs zu legen. Und ja, das ist meine Antwort zu deiner Frage. Hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Und ja, würde sagen, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Die ist ebenfalls von einem Unbekannten. Es kann sein, dass er mir bei Instagram nochmal geschrieben hatte bezüglich der Frage, aber ich habe jetzt aktuell den Namen, ich kann den Namen jetzt nicht mehr zuordnen, deswegen ja, kann ich dir jetzt keine Credits für die Frage geben. Maschinen versus Freigewichte, besonders bei Anfängern. Extrem schwierig. Ja, ich würde einfach mal kurz, so ein paar Punkte ansprechen, die es bei beiden zu bedenken gibt. Also Maschinen benötigen weniger Stabilisation, sind dementsprechend ja einfacher von der Bewegungsausführung her und birgen eine geringere Verletzungsgefahr. Also, weiß nicht, bei der Kniebeuge, Backsquat, ist die Verletzungsgefahr deutlich höher als jetzt zum Beispiel bei einer Legpress. Ne? Sollte eigentlich klar sein, da die Bewegung geführt ist und ja, du in der Regel ja auch keine Axialbelastung bei der Übung hast. Wobei es gibt natürlich auch Maschinen, wo du ein bisschen Axialbelastung hast, aber die ist bei einer freien Übung immer deutlich höher und dementsprechend auch birgt die Übung auch eine höhere Verletzungsgefahr. Ansonsten hast du eine geringere systematische Belastung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Satz nochmal zu den Backsquats, also Satz Backsquat, also, oder sagen wir mal 3 oder 4 Bubble Backsquats werden dich krass aus dem Leben schießen im Vergleich dazu. Eine Hexsquat oder so, einfach eine geführte Bewegung, wird in der Regel für das ZNS, also dein zentrales Nervensystem, deutlich entspannter sein. Freie Gewichte sind vermutlich etwas effizienter, da man vermutlich pro Satz ein höheres Wachstum induzieren kann. Also wenn du jetzt nur einen Satz, na, auch hier wieder Backsquats mit Hexsquats vergleichst, wird die Overall-Hypertrophie vermutlich bei den Backsquats etwas höher sein. Also auch für Leute, die eventuell etwas weniger Zeit haben, um zu trainieren, vielleicht nur 3-mal die Woche ins Gym können oder nur, weiß nicht, 45 Minuten pro Einheit Zeit haben, für die macht es auf jeden Fall Sinn, ne, dementsprechend da etwas mehr Fokus auf freie Gewichte zu legen, um einfach ja möglichst effizient unterwegs zu sein. Ansonsten, ja, diese haben mehr systematische Belastung. Also mich persönlich, 4-5 Sätze Backsquats schießen mich absolut aus dem Leben. Und währenddessen so Beinpresse kann ich 5 Sätze machen. Die Quads brennen natürlich, aber so mein Nervensystem ist, sage ich mal, noch intakt und ich will mich nicht am liebsten auf den Boden legen, so in dem Sinne. Und ich werde aus der ganzen Sache definitiv keine Entweder-Oder-Entscheidung machen. Bau beides in den Plan ein. Weiß nicht, starte vielleicht, na, wenn du jetzt Trainingsanfänger bist, hat sie jetzt noch speziell nach meiner Empfehlung für Anfänger gefragt. Starte vielleicht so bei einer Verteilung von 50-50, also 50% Grundübung, nicht Grundübung, sondern Freigewichte, 50% Maschinen. Könnte halt so aussehen, wenn du jetzt Brust trainierst, dann machst du als erste Übung Langhantelbank drücken und danach Schrägbank drücken an der Hammerstrength-Maschine zum Beispiel. Das wäre eine coole Möglichkeit und dann kannst du je nachdem halt anpassen. Wenn du halt merkst, dass systematische Kapazitäten zum Beispiel zum limitierenden Faktor werden, also dein Muskel lokal vielleicht gar nicht so stark ermüdet, aber dein Gesamtsystem einfach extrem fried ist und du fühlst dich nach einer Einheit einfach nur müde und K.O. und willst am liebsten dich direkt ins Bett legen und nie wieder ins Training gehen, dann macht's vielleicht Sinn, da die Ratio, sag ich mal, so ein bisschen zu verändern, dass du vielleicht ein paar mehr Maschinen machst, so dass dein Muskel lokal ermüdet und du nach dem Training denkst, oh shit, meine Quads, die sind down, und nicht dein ganzes Gesamtsystem. Also ich hoffe, das macht soweit Sinn. Ansonsten, ja, als Anfänger ist der Stimulus, den du für Adaption benötigst, einfach extrem gering. Ne? Du musst dir einfach immer vorstellen, woher du kommst. Also wenn du vorher, sagen wir mal, jetzt gar nicht trainiert hast, du hast nichts gemacht und du gehst hin und machst einen Satz Quads, du wirst wachsen, denn auch selbst dieser eine Satz ist höher als die Belastung, die dein Quadrizeps zuvor ausgesetzt war. Von daher ist es vermutlich gar nicht so entscheidend, oder mit welcher Art von Übung du jetzt dein Volumen anhäufst. Wie gesagt, ne, schau einfach, dass du konsistent dabei bist und auch hier wieder für Anfänger, guck halt einfach, was dir wirklich Spaß macht. Ne? Du willst im Idealfall langfristig jetzt im Sport bleiben und und vor allen Dingen jetzt zu Beginn einfach Routinen entwickeln, den Sport in deinen Alltag integrieren, und das schaffst du dadurch, dass du wirklich regelmäßig hingehst und keine Einheiten skippst. Und du skippst halt Einheiten, wenn du keinen Bock drauf hast. Deswegen gestalte deine Einheiten so, dass du dich darauf freust. Wenn du Bock hast, Backsquats zu machen, dann mach Backsquats. Wenn du Angst vor Backsquats hast oder dir schon am Abend vor der Einheit denkst, boah, nee, morgen Backsquats, gar keinen Bock, ich bleib am liebsten morgens direkt liegen und stehe gar nicht aus dem Bett auf, dann mach vielleicht Beinpresse. Je fortgeschrittener du wirst, ja, desto mehr musst du deinen Körper aus der Homöostase rausbringen, und dann musst du vielleicht auch mehr die Übungen oder die Sachen machen, die dir vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber jetzt vor allem als Trainingsanfänger wirst du eigentlich von fast allem wachsen. Von daher starte einfach, ne, mit den Sachen, die dir, wie gesagt, Spaß machen und passe dann von da aus an, ne, wie gesagt, nochmal ein guter Startpunkt wäre vielleicht einfach so 50-50, ne, eine Übung frei, eine Übung geführt und justiere dann von da, ne, genau, ich hoffe, ja, auch hier die Frage konnte ich soweit gut beantworten, machen wir weiter. Und ja, nächste Frage, auch hier wieder von einem Unbekannten. Das waren so die drei Fragen, die ich in meinem Google-Formular gefunden habe. Aber wie gesagt, alle noch ohne Namen. Habe jetzt auf jeden Fall dieses Namensfeld eingeführt, damit ich auch hier die Leute direkt ansprechen kann, damit das so ein bisschen ja auch persönlicher wird. Aber lest die Frage jetzt vor. Würdest du vor einer Diät eine Maintenance-Phase machen oder vom Aufbau direkt übergehen? Coole Frage. Erstmal wollen wir natürlich definieren, was überhaupt eine Maintenance-Phase ist. Also eine Maintenance-Phase dauert ja in der Regel so 2 bis 6 Wochen circa an. Und diese zeichnet sich durch eine isokalorische Ernährung aus. Also Ernährung bei Erhaltungskalorien, so dass du dein Gewicht hältst, weder zu noch abnimmst. Und ja, das Maintenance, das Trainingsvolumen könnte man beim MV ansiedeln. MV steht für Maintenance Volume und ist das Trainingsvolumen, mit dem du deine Adaption hältst. Das heißt, weder Muskeln auf und weder Muskeln abbaust, sondern einfach nur deine Adaption hältst. Und ja, der eine oder andere mag sich jetzt wahrscheinlich fragen, hey, Maintenance bedeutet doch Stillstand, also ich komme damit nicht voran, was bringt mir das? Und ja, Maintenance-Phasen haben einen Potenzierungseffekt. Ich denke, viele von euch werden das kennen. Ihr fahrt in Urlaub 1 bis 2 Wochen und ihr trainiert wenig bis gar nicht. Ihr geht vielleicht mal ins Hotelgym und merkt, dass das Gym absolut räudig ist und macht vielleicht ein paar Curls mit 10 Kilo Hanteln oder so und im Endeffekt habt ihr nichts wirklich gemacht und ihr kommt dann aus dem 1 bis 2-wöchigen Urlaub zurück und ihr fühlt euch super. Ihr habt richtig Bock, wieder ins Training einzusteigen. Ihr kriegt in den Einheiten wieder einen richtig guten Pump. Ihr bekommt einen Muskelkater und ihr habt einfach das Gefühl, dass ihr ziemlich schnell ja auch wieder Fortschritte dann macht. Genau, die gleichen Vorteile bieten halt auch Maintenance-Phasen. Also Potenzierungseffekt, ne, ihr werdet damit die folgenden Phasen, sage ich mal, in ihrer Effektivität pushen. Die Phasen, die ihr danach machen werdet, werden effektiver. Also Maintenance, klar, ihr werdet in dem Zeitraum, in dem ihr die Phase macht, ne, keine Adaption erwarten können, aber die Phasen, die darauf folgen, werden effektiver. Und nach einem längeren Aufbau, ja, wie ist da so der Status quo? Also erstmal ist die trainingsinduzierte Ermüdung vermutlich hoch. Ne, im Aufbau könnt ihr mit ziemlich viel Trainingsvolumen trainieren, da ihr auch, da eure regenerativen Kapazitäten extrem hoch sind. Das heißt, ihr könnt im Training wirklich hart pushen, neue PRs aufstellen und dementsprechend werdet ihr vermutlich ziemlich fatigued sein. Also eure Gelenke tun vielleicht ein bisschen weh und ihr habt jetzt wirklich für einen langen Zeitraum ein hohes Trainingsvolumina gefahren und ihr ja seid dementsprechend vielleicht auch mental einfach so ein bisschen auf dem Zahnfleisch am Kratzen. Ich meine, ne, sich über mehrere Mesozyklen hinweg immer weiter zu pushen, immer härter zu trainieren, ist auf jeden Fall extrem hart. Deswegen trainingsinduzierte Ermüdung ist auf jeden Fall hoch und wie auch schon gesagt, ne, physiologische, psychologische Ermüdung ebenfalls. Ne, also wenn ihr einfach ja über mehrere Mesozyklen wirklich hart trainiert, dann ja ist dann freut ihr euch nicht mehr auf jede Einheit. Das Ganze wird wie gesagt dann auch einfach für einfach mental ziemlich hart und das ist kein optimaler Startpunkt, um wirklich eine lange Diätphase zu starten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier nicht von Minicuts sprechen, sondern wirklich von einem Extended Cut, der dann auch in der Regel, ne, mindestens so 8 bis 16 Wochen eventuell geht. Ihr wollt wirklich gut in Shape kommen, einiges an Körperfett verlieren und euch eventuell auf ein Fotoshooting oder vielleicht sogar einen Wettkampf vorbereiten, who knows, na gut, das wäre jetzt Wettkampf-Prep, sagen wir einfach vielleicht jetzt nur ein Fotoshooting, also ihr wollt wirklich lean werden, in eure neue Bestform kommen, ich meine, ihr habt in der Aufbauphase zuvor wirklich neue Bodyweight-PRs gehittet, also ihr seid so schwer wie noch nie, habt wirklich gut Muskeln aufgebaut und ja, seid praktisch bei eurem All-Time-Best und wollt jetzt die beste Form, sag ich mal, eures Lebens, sag ich mal, so ein bisschen freischalten und um das dann wirklich zu erreichen, ist der aktuelle Ausgangspunkt nicht optimal. Also ne, trainingsinduzierte Ermüdung ist hoch, psychologische Ermüdung ebenfalls. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, eine 2- bis 6-wöchige Maintenance-Phase einzulegen, in der ihr eure aktuellen Adaptionen einfach mal haltet, euch für Trainingsvolumen resensibilisiert, euch mental erholt. Und es kann auch Sinn machen, die neu dazu gewonnene Muskelmasse erstmal für einen gewissen Zeitraum zu halten. Also ich sag mal, je neuer die dazu gewonnene Muskelmasse, desto höher auch die Chance für Muskelverlust. Also Muskeln, die ihr vor kurzem erst dazu gewonnen habt, da ist einfach die Gefahr höher, dass ihr sie auch schneller wieder einbüßt. Von daher macht es da definitiv Sinn, eure aktuelle Masse erstmal zu halten, den Körper dieser als neue Homöostase, als neues Gleichgewicht anerkennen zu lassen, sodass er sie auch nicht zu schnell dann wieder hergibt. Und dann in einem wirklich ausgeruhten, erholten Zustand, wie nach einem 1- bis 2-wöchigen Urlaub zum Beispiel, dann wieder eure Diät anzugehen. Ne, also in der Regel 2 bis 6 Wochen, sag ich mal, würde ich für die meisten empfehlen. Je nachdem, wie lange ihr da vorher im Aufbau wart, wie hoch die aktuelle Ermüdung ist. Und ich persönlich habe auch extrem gute Erfahrungen mit Maintenance-Phasen gemacht. Habe bisher zwar selber nur eine gemacht, aber sie war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und produktiv. Es war nach 4 hyperkalorischen Mesozyklen, also ich bin nach meiner Wettkampf-Prep praktisch direkt in den Aufbau gestartet und hatte dann 4 wirklich harte Zyklen, wo ich wirklich von Zyklus zu Zyklus auch immer härter gepusht habe, das Trainingsvolumen immer so leicht erhöht habe, und dementsprechend nach 4 Trainingszyklen war ich absolut down. Ich hatte keinen Bock mehr auf Training. Ich habe zwar sehr, sehr guten Progress gemacht, aber ich wäre am liebsten, für mehrere Wochen nicht mehr trainieren gegangen, weil ich mich wirklich auch mental einfach sehr, sehr stark gepusht habe. Und das war einfach ein super Zeitpunkt, um eine Maintenance-Phase einzulegen. Ich bin dann zur gleichen Zeit noch in den Urlaub geflogen, also das wusste ich natürlich vorher. Dementsprechend habe ich die Maintenance-Phase dann auch im Voraus geplant und habe dann die 4 Wochen in den USA einfach nur bei Maintenance-Volumen trainiert. Bin ins Gym gegangen, habe ein paar Sätze gemacht, nichts Wildes, und konnte mich sehr, sehr gut erholen. Und der Zyklus, nachdem ich dann wieder hier war, der war auch einer der produktivsten meiner bisherigen Trainingskarriere. Also da konnte ich mir so echt ein bisschen beim Wachsen schon fast zusehen. Klar, in der Maintenance-Phase werdet ihr vielleicht so einen Ticken einfallen, ne? Einfach weil ihr nicht mit so viel Trainingsvolumen erzielt, ihr keine Muskelschäden erzeugt und eure Muskeln, sage ich mal, auch nicht so swole sind. Aber wie gesagt, es ist alles nur temporär und ihr werdet auch keine Muskulatur verlieren, da ihr beim Maintenance-Volumen trainiert, und das wird per Definition eure Muskulatur erhalten. Von daher, eine Maintenance-Phase bietet eigentlich die gleichen Vorteile wie ein Urlaub, nur mit dem Punkt, dass ihr keine Adaption verliert. Also wenn ihr 2 Wochen im Urlaub gar nicht trainiert, dann je nachdem, wie jetzt die Ernährung ist, werdet ihr vielleicht einfach auch so ein paar Adaptionen verlieren, jetzt nicht unbedingt viel Muskulatur. Aber wenn ihr wieder ins Training einsteigt, dann werdet ihr schon merken, was ich meine. Also dann könnt ihr bei euren Lifts definitiv erstmal, sag ich mal, 20 Kilo oder so runterpacken. Also bei der Backsquat oder so. Das sind natürlich jetzt nur fiktive Zahlen, aber ihr werdet auf jeden Fall etwas schwächer wieder einsteigen. Ist natürlich jetzt kein Weltuntergang. Ihr kommt schnell wieder an das alte Level. Aber bei der Maintenance-Phase habt ihr halt den Vorteil, dass ihr eure Adaptation über die Zeit haltet und dann nicht komplett ihr macht keine Rückschritte, ne? Das ist halt so der Punkt. Normalerweise, wenn man halt ungeplante Trainingspausen einlegt, was wirklich jeder macht, dann macht ihr halt auch kurze Rückschritte, kommt dann natürlich danach wieder weiter nach vorne, aber in der Maintenance-Phase habt ihr diese Rückschritte halt nicht, aber macht trotzdem die gleichen Schritte danach nach vorne, wenn nicht sogar noch mehr. Also ja, kann ich absolut empfehlen, dies vor einer Diät zu machen. Besonders dann, wenn der Aufbau zuvor sehr lang und hart war. Dementsprechend Maintenance-Phase, coole Sache meiner Meinung nach. Jo, jetzt haben wir auch eine Frage von jemandem mit Namen. Jean-Marie Schwarz hat gefragt: Machst du, und wenn ja, wie oft Sätze bis ans Muskelversagen bzw. All-Out-Sets in Klammern plus Begründung. Und eine zweite Frage, gibst du Coaching-Klienten jemals eine ARIA 0 bzw. 0,5 vor? Wenn ja, welche und wann? Wenn nein, wieso? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Jean-Marie ist auch ein Mensphysik-Athlet bei der GmbF, ist dieses Jahr bei der internationalen deutschen Meisterschaft gestartet, habe ihn auf der Bühne gesehen, sehr, sehr gute Form und ja, bin auf deine weitere Entwicklung gespannt und danke für die Frage. Ja, erstmal einmal ARIA 0, was sind so die Punkte, die man dabei berücksichtigen muss? Also, wenn man natürlich jetzt einen Satz mit 0 Reps im Reserve mit einem Satz mit, weiß nicht, 2 oder 3 Reps im Reserve vergleicht, dann ist natürlich ganz klar, dass der Stimulus pro Satz bei ARIA 0 höher ist. Also ja, mit einem Satz bis ans Muskelversagen werdet ihr einfach den maximalen Stimulus erzeugen, der, sag ich mal, für diesen Set möglich ist. Gleichzeitig werdet ihr aber auch ja eine verhältnismäßig hohe Fatigue akkumulieren. Also die Ermüdung, die ihr durch diesen Satz erzeugt, ist ja im Verhältnis zum Stimulus höher. Das heißt, die Stimulus-to-Fatigue-Ratio ist ja vielleicht nicht so optimal wie bei einem Satz mit 2 oder 1 Rep in Reserve. Die haben in der Regel ja eine etwas bessere ein besseres Verhältnis zwischen Stimulus und Ermüdung. Und man kann natürlich auch sagen, dass es mental extrem hart ist. Also ich weiß nicht, wer es schon mal gemacht hat, aber vor allem bei Lifts mit Axialbelastung, wie zum Beispiel einer Backsquat, also die wirklich bis ARIA 0 durchzuziehen, ist wirklich extrem hart. Also wenn ich so etwas bei mir geprogrammt habe, dann ja, bin ich schon am Abend davor extrem nervös. Und ja, wenn ich aufwache, ist, glaube ich, so mein erster Gedanke, ach du Scheiße, heute Backsquats ARIA 0, I'm gonna die. So, das sind vermutlich die Gedanken, die da bei mir durch den Kopf gehen. Also es ist mental einfach extrem hart. Ich denke, einige von euch werden ja, relaten können und ja, programme ich sie für mich und Klienten und die Antwort ist ja, gegen Ende des Mesozyklus in der Regel, also in der letzten Trainingswoche vor dem Deload. Wie eben schon gesagt, die verhältnismäßig hohe Ermüdung, die bei so einem Satz akkumuliert wird, ist meistens den Trade-off ja nicht wert, aber ne, in der letzten Trainingswoche haben wir den Deload, der dann auf diese folgt und im Deload werden wir dann Ermüdung abbauen. Das heißt, ja, Ermüdung ist kein wirklicher Concern, den wir dann in diesem Moment haben. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, dann in der letzten Trainingswoche alles zu geben, einfach feuerfrei, ne, nach dem Sinne, da ne, Fatigue dementsprechend ja relativ egal ist. Und ich programme es in der Regel bei Maschinen- und Isolationsübungen. Also wie gesagt, ne, bei Übungen mit Axialbelastung halte ich es ja für nicht unbedingt angebracht, da einfach ein extrem hohes Verletzungsrisiko ist. Ich weiß nicht, ne, also wenn man da wirklich bis 0 ARIA pusht, wird man vermutlich auch vorher schon das technische Muskelversagen erreichen, also was ich sowieso eigentlich in der Regel empfehlen würde, ne? Also nur bis zu dem Punkt zu gehen, wo die Technik noch passt. Sobald die Technik ja, sag ich mal, ein bisschen leidet oder ja einfach nicht mehr, ja, sag ich mal, die vorherige Bewegungsausführung aufrechterhalten können, dann ist eigentlich schon der Punkt, wo ich das, wo ich den Satz beenden würde. Deswegen ja, lasse ich in der Regel bei Compound Lifts oder Lifts mit Axialbelastung immer eine Rep in Reserve, auch bei Klienten. Aber bei Maschinen- und Isolationsübungen, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, da in der letzten Trainingswoche bis 0 ARIA zu pushen. Ansonsten noch ein weiteres Beispiel, wann ich ja in der Regel 0 ARIA programmen würde. Und das wäre bei Klienten mit wenig Zeit. Ne? Ja, ich persönlich bin natürlich relativ blessed in der Hinsicht, also ich kann trainieren, wann ich will, ich kann trainieren so lange, wie ich will, aber ne, es soll natürlich auch Leute geben, die zum einen Verpflichtungen haben im Job, in der Familie und dementsprechend dem Training nicht ganz so viel Priorität geben können, wie ich zum Beispiel, und da macht es zum Beispiel Sinn, ja, wenn sie vielleicht nur 3 Mal pro Woche oder 1 Stunde pro Einheit trainieren können, einfach ja, die Sätze doch im Schnitt einfach etwas härter zu gestalten, also näher ans Muskelversagen zu trainieren und dementsprechend auch öfter bis 0 ARIA zu gehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, denn diese Person werden in der Regel eh nicht so an den Limit kommen, was Ermüdung angeht. Ermüdung ist für sie dann also kein, also da müssen sie sich keine Gedanken machen. Dementsprechend können die Sätze auch einfach deutlich härter angegangen werden. Und ja, da macht es dann auf jeden Fall auch Sinn, sag ich mal, durchschnittlich einfach mit weniger Reps im Reserve zu trainieren oder öfter auch ja, bis Area 0 oder 0,5 zu gehen. Hoffe, ich konnte die Frage soweit beantworten. Und wir gehen zur nächsten Frage von Dominik Reichert. Bei 6 Sätzen für den Bizeps eine Übung oder lieber auf 2 splitten? Ja, erstmal muss man natürlich schauen. Ich habe jetzt relativ wenig Kontext, aber erfüllst du über die Woche oder trainierst du alle Funktionen des Bizeps über die Woche gesehen? Der Bizeps hat 2 Funktionen, einmal hier Ellbogenflexion und eine Supination des Unterarms, also eine, hier die Einwärtsdrehung. Und sofern du ja beide Funktionen innerhalb einer Trainingswoche trainierst, dann ist es eigentlich relativ egal. Dann kannst du auch 6 Sätze, weiß nicht, nur Ellbogenflexion trainieren oder 6 Sätze Supination. Das ist, denke ich, absolut in Ordnung. Ich denke aber einfach, dass ja der Spaßfaktor da vielleicht ein bisschen drunter leidet. Ne? Also 6 Sätze, die gleiche Übung, vor allen Dingen, wenn die dann wirklich nah bis ans Muskelversagen gehen, kann das auch ja auch wieder mental ziemlich hart sein und vielleicht auch einfach nicht so viel Spaß machen. Wenn du lieber ein Typ bist, der dann lieber mehr Übungsvariation reinbringen möchte, dann kannst du das gerne machen. Dann mach halt 3 Übungen, weiß nicht, Kurzhantel, Bizeps Curls mit eindrehen und dann noch 3 3 Sätze mit reiner Ellbogenflexion, zum Beispiel an der Bizeps-Curl-Maschine oder was auch immer. Deswegen, schau einfach, dass du alle Funktionen des Bizeps über die Woche abdeckst. Ne, sind ja nur 2, also sollte relativ einfach sein. Ne, denke, solange du einfach eine Übung mit der Supination drin hast, bist du golden. Und ja, genau, kannst du gerne dann auf 2 Übungen aufteilen. Wenn du aber vielleicht die Übung gefunden hast, die dir wirklich den besten Punkt gibt, die dir übelst viel Spaß macht, dann mach halt 6 Sätze von der. Ne? Also da spricht auch dann nichts dagegen. Gut, ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Sind jetzt schon ja knapp 42 Minuten in. Ist noch so eine kleine Spaßfrage jetzt zum Ende. Gianni Lever fragt, Lieblingsübung für verschiedene Muskelpartien? Ja, coole Frage. Denke ich nochmal ganz witzig jetzt. Zum Ende der ersten oder ja, in Klammern zweiten Podcast-Episode. Ich weiß nicht, also ich kann natürlich jetzt so von den Übungen sprechen, die ich jetzt in meinem Home-Gym aktuell zur Verfügung stehen habe. Ja, ich sag mal, ich trainiere unglaublich gerne in anderen Studios, wo auch andere Geräte sind, denn ja, ich sag mal, das Gym, in dem ich trainiere, ist wirklich nicht allzu gut ausgestattet, für meine Bedürfnisse zumindest. Ja, deswegen gehe ich jetzt einfach mal von den Übungen aus, die mir auch wirklich tagtäglich dann zur Verfügung stehen. Ich war jetzt zum Beispiel in London 3-mal hier im Muscle Works Gym, habe ja auch Merch am Start trainieren und das war ein extrem geiles Gym. Die hatten übelst viele Hack Squats, Chest Presses, Pendulum Squats waren extrem geil. Also ganz, ganz viele Übungen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und ja, jetzt bin ich diese Woche wieder in meinem alten Gym und muss halt wieder auf die altbewährten Übungen zurückgreifen. Hoffe natürlich, dass sich das vielleicht irgendwie mal im Laufe meines Lebens vielleicht ändert. Also entweder muss ich umziehen oder ich muss in der Nähe irgendwie noch ein Gym aufbauen. Das Coole ist halt, ne, es ist halt irgendwie so 7, 8 oder 10 Autominuten entfernt, also relativ entspannt. Das ist mir natürlich persönlich auch extrem wichtig. Ich habe keinen Bock, irgendwie ja jeden Tag eine halbe Stunde zum Training zu düsen und zurück. Ne, kostet halt auch sau viel Zeit, deswegen, nee, ist schon alles okay, aber Geräte könnten auf jeden Fall besser sein. Aber ich komme jetzt auf die Frage zu sprechen. Also fangen vielleicht einfach mal bei Brust an. Aktuell Langhantelbank drücken. Mache ich schon extrem lange, gefällt mir super gut, kriege immer einen guten Pump und ja, beherrsche die Technik mittlerweile auch ziemlich, ziemlich gut. Also bin da sehr, sehr confident und auch sehr zufrieden. Bin natürlich noch weak as fuck, aber das ergibt sich vielleicht noch. ansonsten für Rücken. Boah, wahrscheinlich so. Es gibt extrem geile Rückenmaschinen, davon haben wir leider keine am Start. Langhantelrudern in dem Fall. Also auch hier die freie Variante, da wir wirklich keine guten Rückenmaschinen im Gym haben. Also Langhantelrudern wäre da meine Lieblingsrückenübung. Für die Quads, Beinpresse. Das ist so eine Hammer-Strength-Beinpresse, aber ja, ist jetzt auch nicht das Beste vom Besten. Am liebsten mache ich Hack-Squats, also die sind übelst für meine Biomechanik gemacht. Wie angesprochen, eben schon Pendulum-Squats, auch extrem geil. Haben wir leider alles nicht, aber die Beinpresse tut auf jeden Fall auch ihren Job. Und damit spiele ich den Quad aktuell ziemlich gut und ich glaube, dass er auch deshalb ja ganz gut am Wachsen ist. Also Beinpresse, meine Quad-Übung. Und Hamstrings, ja, ADLs oder Hyper-Extensions, I don't know. Arme, Biceps Curls an der Maschine oder Skull Crushers mit Kurzhanteln. Seitliche Schulter mache ich seitheben mit der Kurzhantel und für die hintere Schulter seitheben vorgebeugt. Also ja, tatsächlich wirklich viele freie Übungen jetzt in meiner Übungsrotation drinne, einfach ne, weil die Maschinen so ein bisschen fehlen. Aber ja, ansonsten genau, glaube ich, wäre es das und damit auch die letzte Frage für die erste Folge, ja, beantwortet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Value schaffen, ihr konntet was mitnehmen und ja, keep them questions coming. Werde wie gesagt hier unten in den Shownotes das angesprochene Google-Formular verlinken, da könnt ihr dann wie gesagt ja, mir einfach alles zukommen lassen, also Fragen, Feedback, und Themenvorschläge, Gastvorschläge natürlich auch. Also ich will natürlich jetzt auch in Zukunft hier Gäste auf den Podcast holen. Mir war es einfach nur wichtig, jetzt zum Anfang einfach auch mal mit Solo-Q&A-Episoden ja zu starten, einfach auch um meinen eigenen Stil zu finden. Ich meine, ich höre auch extrem viele Podcasts selbst und ja, wollte aber einfach so ein bisschen so meinen eigenen Stil, sage ich mal, erstmal finden, bevor ich mich ja von anderen Leuten dann auch so ein bisschen inspirieren lasse in dem Sinne. Deswegen jetzt zu Beginn halt erstmal die Solo-Q&A-Podcast-Folge, aber na, ab jetzt bin ich auch definitiv dazu gewillt, hier noch mich mit Leuten zu unterhalten und über Themen zu quatschen und von daher ne, Gastvorschläge auch immer willkommen. Gut, ja, eine Sache fehlt natürlich noch. Ich muss noch ein Lied auf die Playlist packen. Ja, das ist ja so kleines Ritual, habe auf Spotify die Hypertrophie-Cast-Playlist erstellt und da kommt jede Folge ja, ein bis zwei Lieder drauf. Also wenn ich alleine bin, dann packe ich ein Lied drauf. Wenn ich einen Gast dabei habe, dann kommen halt zwei Lieder drauf, eins von ihm, eins von mir. Und ja, sollen natürlich dann so Lieder sein, die man gerne im Gym hört, die einen eventuell stark bei einem Top-Set oder bei einem schweren Set einfach pushen. Dementsprechend packe ich von Satox Survive drauf. Richtig geiler Track. Hört da auf jeden Fall rein. Playlist werde ich auch hier unten verlinken. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf die kommenden Episoden und yes. Von mir gibt's nichts weiteres zu sagen, glaube ich. Ah doch, wenn ihr die Folge gefeiert habt, ja, dann teilt sie gerne. Also wenn ihr was mitnehmen konntet, vor allen Dingen teilt sie und bewertet sie eventuell auch bei iTunes. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht hochgeladen, deswegen ich weiß noch gar nicht genau, wie das alles läuft, aber ne, bei iTunes kann man ja eine Bewertung abgeben und da würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr da eine Bewertung dalassen würdet. Ich denke, das hilft dem Podcast langfristig zu wachsen und jo, ansonsten wünsche ich euch noch eine extrem geile Woche. Oder noch einen extrem schönen Sonntag. Die Folge wird ja voraussichtlich dann am Sonntag rauskommen. Und wir hören uns. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.